Wir sind ja in unserer Serie über aus dem Matthäus-Evangelium und wir wollen auch heute wieder lesen, was dieser Bericht uns sagt, was der Herr uns sagt durch diesen Bericht dieses ehemaligen Zolleinnehmers, der Levi geheißen hat vorher. Und das, was wir lesen, ist zu 100% Gottes Wort. Und es ist zu 100% Menschenwort. Und weil es zu 100% Gottes Wort ist, wollen wir auch dazu aufstehen, um das auszudrücken. Wir wollen Gott hören, was er uns sagt, wenn wir es vorgelesen kriegen. Der Abschnitt ist, ja, danke, Matthäus 12, danke. 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von dem ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, schlimmer als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Vielleicht, wenn ihr das so jetzt eben euch vergegenwärtigt, ist schon irgendwie ein sehr ernstlicher Text. Aber es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, unter welcher ganz großen Überschrift steht denn das, sagt der Herr das. Es steht das alles unter der ganz großen Überschrift, die schon der Armando vorgelesen hat, nämlich, dass der Herr uns einladet. Und wenn er solche Dinge sagt, dann ist es noch immer Einladung. So, dass halt in diesem Fall da besonders das Volk und die Pharisäer aufwachen sollen, wie ernst ihre Situation ist. Aber eigentlich geht es um die Einladung, dass der Herr sagt, kommt her zu mir. Und die Überschrift, die ich über diesen Text so irgendwie denke, dass die passen könnte, ist guter Anfang, böses Ende. Aber das Ziel des Herrn ist nicht einfach das nur zu beschreiben und sagen, so wird's mit euch enden, sondern das Ziel ist Umkehr. Umkehr zum Herrn hin. Also bei allem, was wir jetzt da heute betrachten, habt ihr das bitte vor Augen. Es geht um die Einladung des Herrn, aber die Einladung wird in einer sehr ernsten Situation ausgesprochen, wo nämlich die Pharisäer sich schon ganz stark gegen den Herrn positioniert haben. Wir kommen noch dazu. Und das Volk so wackelt. Es geht darum, für uns auch heute, dass wir den Herrn vor Augen haben. Und dass wir seine Liebe sehen. Dass wir sehen, wie er auch noch immer für die Pharisäer kämpft. Es schaut aus, dass er gegen sie wäre. Und es stimmt insofern, als er ihnen von der Sache her sehr widersprechen muss. Aber er sagt das Ganze, damit sie doch noch nachdenken würden. Komm her zu mir. Das ist die größere Unterschrift. Und unter der steht es: guter Anfang, böses Ende, wenn du nicht kommst. Und der Untertitel wäre noch, wenn das Entscheidende fehlt. Und das wollen wir eben näher anschauen. Was ist das Entscheidende, um das es da geht, was ist das, was das Haus leer macht. Wie hat sich die Situation bis hierher entwickelt? Jesus wird durch Matthäus in den Kapiteln 1 bis 10 als der nach der Schrift versprochene Messias dargestellt. Und so ist es auch. Das Volk und auch die Führenden des Volkes können das erleben, wie er sich präsentiert und wie er ihnen sagt, ich bin der Messias. Das Volk beginnt ihm zu glauben. Aber sie wackeln noch. Aber sie beginnen. Die Pharisäer, eine religiöse Bewegung mit großer politischer Macht, die lehnen ihn in zunehmender Schärfe ab. Warum? Erstens einmal, weil er nicht den Vorstellungen entspricht, die sie vom Messias haben. Er ist nicht einer, der einfach ein politischer Führer ist, der sie von den Römern befreit und den Staat Israel wieder groß macht. Und das haben sie erwartet und das wollten sie haben. Aber der zweite Punkt ist sehr wesentlich. Der Herr stellt durch sein Handeln und das, was er sagt, sie in Frage, in dem, wie sie führen, wie sie leiten, und stellt daher eine Bedrohung für ihre Macht dar. Und die Macht ist übers Volk kommen und das wollen sie überhaupt nicht. Und daher sind wir jetzt da im Kapitel 12 so weit, dass leider die Pharisäer sich gegen besseres Wissen, also sie wissen es besser, gegen die Wahrheit stellen, gegen den Herrn stellen, um ihre Privilegien aufrechterhalten zu können. Und schließlich heilt Jesus einen besessenen Menschen, von einem Dämon besessenen Menschen, der stumm ist. Das ist das erste Mal in Matthäus 9, 32, da kommt das vor. Und nach der Auffassung der Pharisäer und des Volkes ist das ein sicheres Zeichen, dass der, der das tun kann, der Messias ist, den sie erwarten, weil sie, also das war, kann man sagen, irgendwie so Volkstradition irgendwie in einer Weise. Jedenfalls haben sie nach ihrer eigenen Lehre jetzt ein wirkliches Problem. Der, der das tut, das ist sicher der Messias. Und daher, wo das jetzt das zweite Mal geschieht, und da sind wir schon in Kapitel 12 jetzt von Matthäus 22, dass Jesus einen Besessenen heilt, der stumm ist, der ist dann noch dazu blind, aber um das geht's glaube ich da nicht, fragt das Volk noch viel ernstlicher. Und die Pharisäer verhärten sich komplett und suchen die Erklärung, ja, was tun sie jetzt? Weil sie haben ja selber gesagt, wenn einer das tut, dann ist er der Messias. So, Jesus tut das jetzt. Was tun sie? Anstatt sich zu beugen, sagen sie, durch die Macht des Teufels tut er das. Das ist jetzt ein wirklich ganz, ganz großes Problem. Und wir sehen da wieder die Liebe des Herrn, dass er mit den Pharisäern immer noch redet, obwohl sie ihn so verleumden. Zum einen führt er ihnen vor Augen, wie unlogisch ihre Argumentation ist, nämlich es wird nicht der Teufel einen Teil seiner Armee nehmen und gegen einen anderen Teil seiner Armee kämpfen lassen, sodass sich die gegenseitig vernichten würden. Und er macht ihnen auch klar, dass sie sich aktiv vom Reich Gottes ausschließen, indem sie, obwohl sie erkennen, er ist von Gott gesendet, sagen, er ist es nicht. Und wenn jemand wirklich vom Heiligen Geist bewegt ist und den Herrn erkennt und die Konsequenzen alles erkennt und dann erklärt, nein, das will ich nicht, dann gibt's keine Rettung für den, wenn der dabei bleibt. Und das also wirklich gegen das Wirken des Heiligen Geistes so zu handeln und zu sagen, nein, das ist nicht so. Und da echt gegen die Wahrheit in dieser Weise zu stehen, das bezeichnet der Herr da dann. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Warum denke ich, dass die Pharisäer gewusst haben, dass er von Gott gekommen ist? Der Nikodemus, der war einer der, also er war wahrscheinlich der oberste Theologe in Israel und ein ganz, ganz hoher Leiter in Israel zu der Zeit. Und der ist in einem Gespräch mit dem Herrn und sagt ihm da, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist. Das sagt so ein hochrangiger Leiter. Das heißt, diese Leute haben gewusst, wir wissen, dass du von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, wenn nicht Gott mit ihm ist. Also, das heißt, sie haben gewusst, und darum ist es so gravierend, was die Pharisäer tun, dass sie behaupten, er ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und wenn sie dabei bleiben, gibt's keine Rettung für sie. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber im heutigen Abschnitt, und da kommen wir jetzt dann schon sehr nah hin, von unserem Bericht, gibt der Herr ihnen wieder eine weitere Chance, dass sie irgendwie aufwachen könnten. Und im Wesentlichen sagt er, wenn euer Leben auch sozusagen gereinigt ist, wenn es moralisch, ethisch, hochstehend ist, ist es doch ein Riesenproblem und ihr geht's verloren. Und zwar ist die Formulierung, die ihr verwendet, wenn das Haus leer bleibt. Das ist eine Schlüsselstelle in dem heutigen Abschnitt, die wir betrachten. Das Haus bleibt leer. Was heißt das? Das Haus bleibt leer. Das heißt, der Herr ist nicht drin. Und wir haben, also ich so viel ich gesehen habe, haben wir da drei Anwendungen von diesem Wort des Herrn, die in dieser Aussage des Herrn da drinnen sind. Zuerst einmal wollen wir einen befreiten Besessenen anschauen. Auf so jemanden bezieht sich's ganz sicher, weil das ist der größte Teil da von dem, was der Herr sagt. Es könnte zum Beispiel dieser befreite Besessene da von 12,22 sein, dass der zwar jetzt befreit ist, aber nicht zum Herrn wirklich kommt. Und der Herr sagt, wenn sowas geschieht, jemand wird befreit von einem Dämon, aber das Haus bleibt leer, das heißt, der Herr zieht nicht ein, dann ist er in Riesengefahr, dass es viel schlimmer wird als vorher. Auf jeden Fall wird das ewige Ende eines solchen Menschen viel schlimmer sein, als der Zustand, in dem er war, wo der Dämon noch in ihm war. Und Jesus lädt ein, diesen Besessenen auch, den ehemals Besessenen, dein Haus darf nicht leer bleiben. Glaub, dass ich der Messias bin. Komm her zu mir. Ich werde dir Ruhe geben, weil ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dieses Wort des Herrn gilt für jeden Menschen, auch für uns da. Und darum auch sicher für diesen befreiten Besessenen. Eine zweite Anwendung dieses Wortes des Herrn, also Menschen, auf die es sich bezieht, das ist sicher die Generation Israels zur Zeit Jesu. Also die Menschen, die da in Israel gelebt haben, wo Jesus da war. Und zwar, woran sehen wir das, dass das sicher so ist? Am Schluss dieser Rede des Herrn. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Das heißt, alles, was vorher war, was zum Beispiel mit einem aktuell befreiten Besessenen geschieht, wenn der nicht zum Herrn kommt, das ist ein Bild für das, wie es diesem, wie es der Herr bezeichnet, bösen Geschlecht ergehen wird. Jetzt ist es so, nicht jeder Israelit, der Jesus nicht als den Messias angenommen hat, war im engeren Sinn dämonisch besessen. Wie ist daher diese Aussage des Herrn zu verstehen? So wird es diesem bösen Geschlecht ergehen. Und ich denke, da ist der Schlüssel, das mit Anfang und Ende. Das Ende wird schlimmer sein als der Anfang. Das heißt, es wird eine Entwicklung geben nach unten. So wird es diesem bösen Geschlecht ergehen, jedem, der nicht den Herrn annimmt. Und das Volk als Ganzes hat den Herrn nicht angenommen, nur Einzelne. Wie war der Anfang für das Volk, den wir da jetzt betrachten? Der Anfang war die Vorbereitung des Volkes durch Gott mittels Johannes des Täufers auf das Kommen des Messias. Er sagt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Und was ist da dann gewesen? Verse 5 und 6, die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Was sehen wir da? Sie bekennen ihre Sünden, das heißt, sie erkennen, dass sie vor Gott nicht in Ordnung sind. Und sie kehren um, und nämlich echt, sodass der Johannes der Täufer sie wirklich tauft. Weil der hat sich das angeschaut, wie kehren die Leute um, weil zu einigen hat er gesagt, bei euch sehe ich nicht, dass euer Leben dementsprechend würde, was ihr da behauptet. Jetzt dann tauft er sie nicht. Also, Anfang, sie werden vorbereitet. Aber dann war Jesus so anders. Eben, wie wir besprochen haben, er hat so sehr nicht ihren Erwartungen entsprochen. Und wer nicht bereit war, sich zu demütigen unter das, was der Herr sagt und tut, sondern bei seinen Vorstellungen geblieben ist, der hat ein Problem gekriegt. Und da kommen wir wieder zum Nikodemus. Der Herr macht auch klar, es geht um eine viel grundlegendere Änderung, als nur, dass er kommt und dass Israel wieder gut geht, sozusagen irdisch gut geht. Es geht um eine viel grundlegendere Änderung. Und zwar sagt der Herr zum Nikodemus zum Beispiel, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren werden. Der Nikodemus, obwohl er oberster Theologe ist, kennt sich echt nicht aus, wie das gehen kann, was der Herr da meint genau.
Aber es ist die tiefgreifendste Veränderung, die überhaupt in einem Menschen geschehen kann. Er wird eine neue Schöpfung dadurch. Und der Herr sagt, um das geht's eigentlich. Es hilft überhaupt nicht, wenn ihr im Äußeren wieder mehr Freiheit und Wohlstand und so habt. Das Problem liegt in euch. Und der Johannes der Täufer hat über den Herrn gesagt, als den Sohn Gottes, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So, und wie war die Reaktion des Volkes als Großes auf diese Botschaft? Sie haben letztlich dann geschrien, kreuzige ihn. Das heißt, der Anfang war Umkehr, Vorbereitung auf den Messias, Hinwendung. Aber dann ist ihr Weg leider noch unten gegangen dazu, dass sie ihn so abgelehnt haben, dass sie die Todesstrafe durch die schrecklichste Methode dieser Zeit für ihn gefordert haben. Ja, der Johannes sagt es auch am Anfang in seinem Evangelium, er, das ist der Herr, kam in das Seine, die Seinen aber nahmen ihn nicht an, weil sie ihn nicht angenommen haben, weil also das Haus leer geblieben ist, ist es so böse geworden mit ihnen, dass sie dorthin gekommen sind, ihn kreuzigen zu wollen und das auch getan haben. Noch zu diesem, das Haus leer bleiben, beziehungsweise nicht leer bleiben. Der Herr ladet ein, das Haus von jedem von uns darf nicht leer bleiben. Weil wenn es leer bleibt, haben wir ein ganz schreckliches Ende. Und wenn nicht im Äußeren irdisch, auf jeden Fall für die Ewigkeit. Er ladet ein, er sagt, kommt her zu mir, ich gebe euch Ruhe. Und er sagt eben auch da, wenn jemand ihn liebt, dann wird er sein Wort halten und zu ihm kommen. Und dann wird es sein, dass der Vater und der Sohn zu ihm kommen und Wohnung in ihm machen. Der dreieine Gott im Menschen. Um das geht's eigentlich. So, dann kommen wir zur dritten Anwendung und werden etwas schneller tun. Es geht im Grunde um jeden von uns. Und zwar, es kann ja leicht passieren, dass so mancher von uns sich für einen guten Menschen haltet. Und ein guter Mensch, in Anführungszeichen, der aber keinen rettenden Glauben hat, das heißt, der nicht von Neuem geboren ist, der ist in riesiger Gefahr. Jetzt ist es so, die allermeisten da gehören dem Herrn. Es ist aber immer gut, denke ich, sich wieder neu auf die Gnade zu besinnen, die der Herr uns geschenkt hat. Und uns neu zu stützen auf sein Wort, wo meine Zuversicht ist, dass ich von Neuem geboren bin. Weil wir brauchen da wirklich die Zusagen aus dem Wort und nicht irgendwelche Gefühle oder sonst was. Oder irgendwann einmal ein Entscheidungsgebet oder sowas, sondern aktuell, dass ich zum Herrn komme und ihm sagen kann, Herr, du kennst mich. Du hast für mich bezahlt. Du ladest mich ein. Danke, dass du mir Leben gibst. Der Amanda hat am Anfang erzählt, was für ihn wichtig war. Er hat gesehen gehabt, und das waren ja auch, wenn ihr sein Zeugnis im Internet anschaut, auf der Gemeinde-Homepage, es hat ja auch erhebliche Probleme wirklich gegeben, schon für ihn. Und er hat noch einen Ausweg gesucht, aber er hat gedacht, für so jemanden wie ihn gibt es kein Erbarmen Gottes. Aus, vorbei. Wer kommt leichter zum Herrn? Jemand in so einer Situation, wo er von sich weiß, ich bin nicht in Ordnung mit Gott, oder jemand, der meint, boah, bin ich super vor Gott. So wie der Pharisäer und der Zöllner im Tempel, von denen der Herr sagt zum Herrn, der ist nicht gerechtfertigt, der Zöllner aber, der seine Schuld vor Gott einsieht und um Gnade bittet, der ist gerechtfertigt. Darum ist es so gefährlich in einer Weise. Ein moralisch gutes Leben zu haben, wenn man nicht zum Herrn gekommen ist und von neuem geboren ist, weil man sich so leicht in falscher Sicherheit wiegt. Und wie viele liebe Verwandte und Freunde und Bekannte von uns sind genauso, dass man sagen muss, liebe Menschen, angesehene, freundliche, einigermaßen ehrliche Menschen, und wir haben sie gern, aber die glauben, sie seien okay. Für jeden solchen gilt auch das sehr. Natürlich will Gott, dass wir ein Leben möglichst nach seinen Ordnungen führen. Natürlich will er das. Aber wenn wir dann dorthin kommen, wo die Pharisäer waren, nämlich, dass sie sich auf das stützen, dass sie vor Gott gut genug sind, dann haben wir ein Problem. Ja, und darum ist diese Stelle eine ernstliche Sache für jeden, der da sitzt, für jeden, der zuschaut im Streaming und vielleicht schon lang dabei ist und teilnimmt irgendwie am Gottesdienst, aber nicht wirklich ernste Sache mit dem Herrn gemacht hat. Aus welchen Gründen auch immer, weil der Preis zu hoch ist oder irgendwas. Der Herr sagt, ringt danach einzugehen durch die enge Pforte. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Also das ist nicht was Automatisches. Der Herr sagt jedem von uns, sei nicht jemand, der irgendwie Gefallen an mir hat, aber nicht wirklich zu mir kommt. Sei nicht jemand, dessen Haus leer bleibt. Sei nicht jemand, der einen guten Anfang macht, aber ein böses Ende kommt. Komm her zu mir, ich bin der Retter, ich bin der Erlöser. Nur in mir hast du ewiges Leben. Und der Herr sagt es uns ganz, ganz einladend, wer zu mir kommt, nämlich so, wie er anbietet. Nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern dass wir zu ihm kommen, zwar wie wir sind, aber wir werden von ihm nicht so gelassen werden, wie wir sind. Aber er sagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist für mich persönlich eine ganz wichtige Aussage der Schrift, auf die ich mich immer wieder stütze, dass ich sage, Herr, du kennst mich. Und du hast versprochen, wer zu dir kommt, den wirst du nicht wegstoßen. Und dann sagt der Herr da zum Beispiel bei Johannes, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Um das geht's. Das Haus darf nicht leer bleiben, weil sonst hat es ein schreckliches Ende. Und für jeden, der jetzt da ist und jede oder die zuhören im Internet, wenn du jetzt innerlich angesprochen bist vom Herrn und du für dich weißt, ich habe nicht wirklich ernst gemacht mit dem Herrn, dann kann du es jetzt ihm sagen. Und es ist aber auch so, dass jeder natürlich die Kosten überschlagen soll und es kann sein, dass das jetzt zu schnell ist. Komm auf jemanden zu nachher und red, und wir werden noch ein Abendmahl haben und da werden wir auch noch was hören dazu. Und alle die, die dem Herrn gehören, dass wir ihm innerlich danken, dass er uns zu sich gezogen hat, weil das tut kein Mensch aus sich, weil er so gut wäre und er den Herrn erwählt. Nein, das ist anders. Er hat uns erwählt und jeder, der ihm gehören darf, das ist ein reines Geschenk von ihm und wir können ihn nur preisen.